herzlich zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Ich halte jetzt nicht eigentlich eine Predigt, sondern möchte einen biblischen Vortrag halten. Einmal ganz durch die Bibel zu einem Thema. Das ist viel, ja? Und zu einem sehr zentralen Thema. Anfang und Ende der Ehe nach der Bibel. Wir haben gestern in der Jugend darüber nachgedacht, darüber gesprochen, was sagt die Bibel über den Anfang der Ehe. Und wir haben auch darüber gesprochen, was sind die Folgen, wenn dieser göttliche Rahmen nicht beachtet wird. Das wird also heute Morgen nicht der Schwerpunkt sein, sondern der Schwerpunkt heute Morgen ist vielmehr die Frage, wann endet die Ehe nach der Bibel? Es ist ein umstrittenes Thema, auch unter bibelorientierten Christen. Ich präsentiere euch heute Morgen meine Erkenntnis. Ich muss sagen, ich ringe immer wieder um diese Fragen. Ich habe mich in letzter Zeit wieder intensiver damit beschäftigt, weil ich ein Buchmanuskript geschrieben habe. Ein Büchlein müsste ich besser sagen, das ich demnächst veröffentlichen möchte. Da kann man das alles noch ausführlicher nachlesen. Das wird rund 40 Buchseiten geben. Vom Thema Anfang und Ende der Ehe. Es ist mir ein Anliegen, dass ich die Bibel hier präsentiere und dass man es nachprüfen kann. Deswegen habe ich mich bemüht, die Bibelstellen, die darauf eingehen, möglichst auch genau zu übersetzen, dass ihr selbst schauen könnt, was steht dort. Und da ist eine genaue Übersetzung immer hilfreich, dass nicht zu viel Interpretation drinstehen, wenn ich was ergänzt habe, dann in eckigen Klammern, dass man sieht, das ist die Ergänzung von mir. Oft hört man, dass die Ehe ein Stück Himmel auf Erden sei. Stimmt das? Wenn ja, warum gibt's denn so viele Scheidungen, dass die Hälfte aller Ehen geschieden werden und manche sind kaputt, ohne dass sie geschieden werden? Passt das zusammen? Mir hat mal eine verheiratete Person gesagt, wenn man ledig ist, möchte man heiraten. Wenn man verheiratet ist, wäre man lieber ledig. Eine verheiratete Person hat das gesagt. Ein Stück Himmel auf Erden. Das soll die Ehe sicher sein, ist sie es leider. Sehr oft nicht, und das ist nicht nur heute so, das war in der Antike nicht so viel anders. Wichtig ist, dass wir den göttlichen Rahmen beachten. Ich möchte jetzt sozusagen über drei Themenbereiche sprechen. Erstens, was sagt das Alte Testament über das Thema Scheidung und Wiederheirat? Am Rand geht es auch um den Beginn. Um den Bund, wann beginnt dieser Bund, das haben wir gesungen, das ist nicht unwesentlich, deswegen muss ich heute Morgen auch noch kurz darauf eingehen, aber es geht dann auch vor allem um die Frage, wann endet die Ehe nach dem Alten Testament, was sagt das Alte Testament über Scheidung, Wiederheirat, was sagt Jesus darüber, was schreibt Paulus darüber. Vorausgesetzt ist für mich, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist, dass man sie aber im Zusammenhang lesen sollte, nicht einfach aus dem Kontext reißen. Und ich gehe immer davon aus, dass man schwierige Stellen, die nicht eindeutig sind, anhand von klaren Stellen auslegen sollte und nicht umgekehrt. Also nicht die klaren Aussagen anhand von schwierigen oder die anhand von schwierigen Auslegen, darüber sind wir uns wahrscheinlich grundsätzlich einig. Über den Beginn der Ehe, das lesen wir schon vor dem Sündenfall. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, lesen wir im ersten Kapitel der Bibel, und er schuf sie, Adam und Eva, als männlich und weiblich, heißt es wörtlich. Und siehe da, es war sehr schön, sagt Gott. Es war sehr schön, nachdem er den Menschen gemacht hat. Und nachher beginnt dann ein detaillierter Bericht in 1. Mose 2. Nochmals die ganze Geschichte, detaillierter wird sie jetzt dargestellt. Und dann sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die ihm gegenüber sei. Und dann heißt es in 1. Mose 2, 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, wörtlich heißt es ankleben, und sie werden zu einem Fleisch werden. Wir haben hier drei Schritte: verlassen, ankleben, ein sehr starkes Wort, das Wort Leim ist im Hebräischen damit verwandt. Also mit Leim ankleben kann man sagen, das geschieht bei der Hochzeit. Und der dritte Schritt, nach dem Ankleben, nach dem Verlassen ankleben, ein Fleisch werden. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir haben gestern auch darüber gesprochen, dass die geistliche Einheit und die seelische Einheit eine Voraussetzung ist, damit die leibliche Einheit in diesem Sinn, im Sinn der Bibel auch vollzogen werden kann. Also es ist nicht nur die Hochzeit, das ist natürlich eine wichtige Grundlage, aber auch die geistliche Einheit und die seelische Einheit. Das Anhängen, Ankleben geschieht nach der Bibel bei der Heimführung der Braut. Die Bibel spricht auch über die Verlobung, sagt nicht ausführlich, was damit genau gemeint ist, aber nach dem jüdischen Recht ist die Verlobung ein Vorversprechen. Und dann bei der Hochzeit wird die Braut heimgeführt. Und das ist auch die Voraussetzung, damit eben es zu dieser Einheit im Fleisch kommen kann, nach der Bibel. Das Alte Testament spricht, wie gesagt, davon, dass sie zusammenkleben. Jesus sagt auch, was Gott zusammengeklebt hat, und sagt dann nachher im Griechischen, was Gott zusammengejocht hat. Unter ein Joch gespannt, gestellt. Wie zwei Ochsen, die am Karren reißen, nicht? Wenn sie nicht in die gleiche Richtung ziehen, dann geht's nicht gut. Die Bibel spricht hier von einem Bund. Die Ehe ist also ein Bund. Es gibt einige Stellen, die darüber sprechen. Ich werde auf ein paar Stellen zurückkommen. Das Vorbild ist immer der Bund Gottes mit seinem Volk. Gott schließt mit seinem Volk einen Bund, und dieser Bund ist das Vorbild auch für den Ehebund, weil ja die Ehe auch ein Abbild dafür ist, für die Beziehung Gottes zu seinem Volk, beziehungsweise für die Beziehung Jesu zu seiner Gemeinde. In Hesekiel 16, Vers 8 lesen wir, wo Gott sagt, und ich schwur dir, und trat in einen Bund, spricht der Herr, Herr, und du wurdest mein. Ich trat mit dir in einen, was hier nicht ausdrücklich gesagt wird, aber im Kontext gesagt wird, ich trat mit dir in einen Ehebund. Du wurdest mein, ich schwur dir. Auch in Jeremia 5, Vers 7 lesen wir im Zusammenhang mit der Ehe von einem Schwur. Also ein öffentlicher Bund, der mit einem Schwur besiegelt wurde. Und damit ging Hand in Hand der Ehevertrag. Es gibt Eheverträge, sehr alte, aus dem 4., 5. Jahrhundert vor Christus, in schriftlicher Sprache, in aramäischer Sprache, also die niedergeschrieben wurden. Die Eheverträge wurden also sehr früh schon schriftlich festgehalten. Das geschieht heute bei uns vor dem Zivilstandsamt, aber leider ist die Ehe dort nicht mehr wie die Bibel lebenslänglich. Dafür bestätigen wir das kirchlich, bis der Tod euch scheidet, heißt es dann. Ein Bund ist immer lebenslänglich und ist immer öffentlich. Das heißt, er wird vollzogen unter öffentlichen Zeugen. Es ist nicht ein Bund, den ich mit meiner Freundin, so mache, meiner Verlobten, wie immer, und dann sind wir verheiratet, sondern es braucht einen öffentlichen Vertrag, der die Regeln festlegt. In Maleachi 2, Vers 14, ich komme auf diesen Abschnitt nochmal zurück, lesen wir, sagt Gott, deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, sagt Gott zu Israel oder zu den Juden. Wo sie jedoch deine Gefährten ist und die Frau deines Bundes. Also wir halten mal fest, die Ehe ist ein Bund. Ein Bund ist grundsätzlich lebenslänglich, gilt, solange die Bundespartner leben. Ehebruch ist demnach nach der Bibel, wenn dieser Bund gebrochen wird. Das kann gedanklich geschehen, das kann in der Tat geschehen, wenn dieser Bund gebrochen wird. Nun, was ist mit dem Bund, der nicht im Namen des Gottes Israels geschlossen wird? Gilt er auch? Manchmal hört man, ja, ich war ja nicht gläubig. Gilt so ein Bund auch? Nun, darüber lesen wir in Sprüche 2, Vers 11, Vers 16 bis 19. In Sprüche wird ja sehr stark vor der Frau des Fremden, des Ausländers gewarnt. Immer wieder. Das ist nur ein Beispiel. Sprüche 2, Vers 11, dann 16 bis 19. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht wird dich behüten, um dich vor der fremden Frau zu retten, vor der Ausländerin, die ihre Worte glatt macht, die ihr den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn ihr Haus neigt sich zum Tode und ihre Wege zum Ort der Toten. Alle, die zu ihr eingehen, kommen nicht wieder und erreichen den Weg des Lebens nicht. Wenn das richtig ist, dass hier die Ausländerin gemeint ist, wenn diese Übersetzung stimmt und ich bin dem nachgegangen und es spricht alles dafür, dass sie so stimmt, dann ist also eine Nicht-Israeliten gemeint, die im Namen ihres Gottes den Bund gemacht hat. Und Gott kritisiert, dass sie diesen Bund gebrochen hat. Also auch dieser Bund gilt demnach vor Gott nach dem Motto, wie Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Ob ich Ja sage oder Nein sage, das genügt vor Gott, das nimmt er ernst. Gott ist immer Zeuge meines Wortes, auch meiner Versprechen. Erlaubt das Alte Testament Scheidung oder auch Wiederheirat? Nun erstens, Gott hasst Ehescheidung. Das lesen wir Maleachi 2, Vers 11 bis 16. Lesen nicht den ganzen Abschnitt, könnt ihr gerne in Ruhe nachlesen auf der Präsentation, die ja auch wieder auf die Homepage gestellt werden soll. Gott sagt, denn Juda entheiligt, was dem Herrn heilig ist. Und was er lieb hat und heiratet die Tochter eines ausländischen Gottes. Nicht nur das. Sie haben dadurch ihre israelitischen Frauen fortgeschickt. Sie haben sich scheiden lassen von ihren israelitischen Frauen und haben ausländischen geheiratet. Und da fragen sie nach, Gott sagt, euer Opfer, das nehme ich nicht mehr an. Und sie fragen, warum? Warum denn das? Gott sagt, weil der Herr Zeuge ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du treulos geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährten und die Frau deines Bundes ist. Und an der Frau deiner Jugend handle nicht untreu, denn ich hasse Entlassungen, heißt es wörtlich, heißt Scheidung. Dass der Mann seine Frau fortschickt, ist gemeint. Ich hasse Entlassungen, spricht der Herr, der Gott Israels. Ebenso wie wenn man sein Gewand mit Unrecht befleckt, spricht der Herr der Herrscher. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos dem Bund gegenüber. Nun, eine Stelle, auf die die Juden sich berufen haben, als sie sagte, Mose erlaubt Scheidung. Und wenn die Juden Scheidung erlauben, dann ist immer auch die Wiederheirat mit eingeschlossen. Das muss man wissen. Im jüdischen Scheidebrief war ausdrücklich erlaubt, du darfst jetzt heiraten, wen immer du willst. Ausgesetzt, der Mann will ja auch. Und sie beriefen sich auf diese Stelle, auf 5. Mose 24, 1 bis 4. Wollen wir uns die Stelle anschauen? Was sagt sie genau? Nun lesen wir die Stelle. 5. Mose 24, 1 bis 4. Also gut aufpassen, was die Logik des Textes ist. Wenn jemand eine Frau genommen hat, also sie heiratet, das heißt eine Frau nehmen. Tönt so einfach, ne? Und sie geheiratet hat, und es ist geschehen, dass sie keine Gunst in seinen Augen gefunden hat. Weil er, der junge Mann, etwa die Blöße einer Sache an ihr gefunden hat, wird meistens übersetzt mit etwas Schändliches. Es heißt wörtlich die Blöße einer Sache. Und er hat ihr den Scheidebrief geschrieben und ihr die in die Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen. Und wenn sie dann aus seinem Haus gegangen ist und die Frau eines anderen geworden ist, wenn auch der andere Mann sie gehasst hat und sie einen Scheidebrief geschrieben, ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihr in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn dieser andere Mann gestorben ist, der sie sich zur Frau genommen hatte, so kann sie ihr erster Mann, der sie entlassen hatte, nicht wieder zur Frau nehmen, nachdem sie unrein geworden ist. Denn solches ist ein Greuel vor dem Herrn, und du sollst das Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Frage ist, wird hier Scheidung erlaubt? Wird hier Wiederheirat erlaubt? Wird sie nicht? Der Text sagt vielmehr, wenn das geschehen ist. Und diese Frau, die geschieden war, einen anderen geheiratet hat und der entlässt sie auch, darf sie nicht zum ersten Mann zurückkehren. Das wird verboten. Denn sie ist unrein geworden, wodurch? Durch die Scheidung und Wiederheirat. Und das wäre ein Greuel, wenn sie zum ersten Mann zurückkehrt. Wir können also festhalten, wenn jetzt jemand wieder verheiratet ist, dann sollen sie in der Ehe bleiben. Und sich nicht auch wieder scheiden lassen und zur ersten Ehe zurückkehren. Das wird damit vorausgesetzt. Die Rückkehr zum ersten Mann ist hier verboten. Gott tut das trotzdem. Ich habe gesagt, die Ehe ist ein Beispiel für Gottes Beziehung zu seinem Volk. Und Gott sagt ausdrücklich in Jeremia 3 zum Beispiel, ab Vers 1, würde das Land nicht ganz und gar entweiht werden, wenn jetzt die Frau, die geschieden war und einen anderen geheiratet hat, zum ersten zurückkehren würde. Würde das Land nicht ganz und gar entweiht werden? Jawohl. Und trotzdem sagt Gott, nehme ich dich zurück, obwohl du mir untreu geworden bist, Israel. Trotzdem nehme ich dich zurück. Obwohl das ja im menschlichen Bereich ein Greuel vor Gott ist. Natürlich, Gott gibt seinen Sohn, Jesus Christus, schlussendlich dafür. Und hier sehen wir, wie Gott zu seinem Bund steht bei Untreue Israels. Wie Gott zu seinem Bund steht. Dazu muss man beachten, dass Priester nur eine Jungfrau heiraten durften im Alten Testament. Also keine Geschiedene, keine Entweihte, keine Witwe, sondern nur eine Jungfrau. Priester, die besonders für den Opferdienst geweiht waren. Was ist mit dem Schändlichen gemeint im 5. Mose 24, 1? Mit der Blöße einer Sache. Eine Formulierung, die erscheint nur noch einmal im Kapitel vorher. Ich komme auf diese Stelle zurück. Aber ich denke, dass der weitere Zusammenhang sehr deutlich macht, was gemeint ist. 5. Mose 22 ab Vers 13, ich lese diese Stellen auch nicht ganz, ich fasse sie ganz kurz zusammen. Es geht darum, wenn ein junger Mann eine Frau heiratet und er findet das Zeichen der Jungfräulichkeit nicht bei ihr. Das heißt, sie hatten vor der Hochzeit keinen Verkehr. Und nach der Hochzeit haben sie, wollen haben, und er entdeckt, dass sie nicht mehr Jungfrau ist. Das ist was Schändliches. Und er klagt sie, schleppt sie vors Gericht. Und wenn das wahr ist, das bestätigt sich, wurde sie gesteinigt. Das ist also der weitere Kontext. Und dann weiter geht es darum, wenn ein Mann bei einer Frau liegt und sie ist verheiratet, mussten beide gesteinigt werden. Wenn der Mann bei einer Frau liegt, die ist verlobt, das heißt ja ausdrücklich, sie ist verlobt, eine Jungfrau. Also auch hier vorausgesetzt, dass sie mit ihrem Verlobten keinen Verkehr hat und ein anderer Mann schläft bei ihr, da müssen sie gesteinigt werden. In diesem Fall wie die Verheirateten. Wenn die Verlobte sich nicht gewehrt hat. Wenn sie sich gewehrt hat, dann ist sie schuldlos. Wenn sie aber beide, wenn die Frau nicht verlobt ist, das Mädchen, dann war der Mann verpflichtet, den Brautpreis zu zahlen, das Mädchen zu heiraten und durfte sich nie mehr scheiden lassen. Also die drei Fälle werden hier angesprochen. Und dann erscheint im 5. Mose 23, Vers 15 der Ausdruck, die Blöße einer Sache, etwas Schändliches. Dort heißt es, und dein Lager soll heilig sein, dass er nicht die Blöße einer Sache unter dir sieht, also Gott, und sich von dir abweicht. Dort geht es im Kontext um den Samenerguss eines Mannes in der Nacht, dass er dann rausgehen soll aus dem Lager, um so das Lager nicht zu entheiligen. Was klar ist, meine ich, dass es hier mit sexuellem Verkehr zu tun hat und dass die Blöße einer Sache sich hierauf bezieht, das Gegenteil ist die Heiligkeit Gottes. Etwas, das sich nicht mit der Heiligkeit Gottes verträgt. Und von daher schließe ich, dass gemeint ist, wie im Kapitel 22, Vers 13, dass der Mann nach der Hochzeit entdeckt, dass sie nicht mehr Jungfrau ist, die Braut. Und sie dann deswegen fortschickt. Wir lesen auch in Hebräer 13, Vers 4, die Ehe sei ehrbar in allem, und das Ehebett, wörtlich heißt es, der Beischlaf, sei unbefleckt, denn, heißt es in der Begründung, Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Halten wir fest, das Alte Testament erlaubt Ehescheidung und Wiederheirat nicht ausdrücklich, sondern es wird vorausgesetzt. Aber es verbietet dann, der geschiedene Frau und der wiederverheirateten Frau zum ersten Mal zurückzukehren. Das wird verboten. Was sagt Jesus über die Ehescheidung? In der Bergpredigt lesen wir, zuerst heißt, wer eine Frau ansieht, der hat schon die Ehe gebrochen. Und Matthäus 5, Vers 31, 32 sagt Jesus, wer seine Frau entlässt, so habt ihr gelesen, der gebe ihr einen Scheidebrief. Nein, so habt ihr nicht gelesen, sondern Jesus sagt, ihr habt gehört. Das sagen die Juden so. Jesus bezieht sich auf die jüdische Überlieferung. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, außer einer Sache von Hurerei, macht, dass mit ihr die Ehe gebrochen wird, und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Warum spricht Jesus hier die Sache der Hurerei an? Das erinnert sehr stark an den Ausdruck, die Blöße einer Sache. Der Ausdruck an 5. Mose 24. Was genau damit hier gemeint ist, das ist nicht so ganz eindeutig. Wahrscheinlich ist nicht nur gemeint hier, dass sie vorher vor der Hochzeit schon Verkehr hatte, sondern auch, dass sie neben der Ehe in Hurerei lebt, die Ehefrau. Also ständig. Es heißt hier wörtlich nicht Ehebruch. Manchmal steht in der Übersetzung Ehebruch. Es heißt wörtlich Hurerei. Also außer aufgrund von Hurerei, ebenso in Matthäus 19, Vers 19, darauf kommen wir gleich zurück. Warum sagt Jesus nun, der Macht, dass mit dieser Geschiedene die Ehe gebrochen wird? Es sei denn, dass Hurerei vorliegt, dass sie in Hurerei lebt. Wenn sie in Hurerei lebt, dann kann mit ihr in dem Sinne nicht mehr der Ehebund gebrochen werden, weil sie das schon getan hat. Ihrerseits. Aber wenn sie treu war und er schickt sie fort, dann setzt Jesus wohl voraus, dass man damals im jüdischen Kontext die Frau gezwungen war, wieder zu heiraten. Und damit sagt Jesus, diese Frau, die dadurch durch die Entlassung gezwungen wird, wieder zu heiraten, mit der wird die Ehe gebrochen und der Mann, der sie fortschickt, macht sich daran schuldig. Mitschuldig, dass mit ihr die Ehe gebrochen wird. Wenn sie aber vorher in Hurerei lebte, dann ist er in diesem Fall nicht mitschuldig. Ich meine, der Text sagt aber nichts über Wiederheirat. Gibt also dem Mann in diesem Fall nicht die Erlaubnis, wieder zu heiraten. Das steht auf jeden Fall nicht im Text. Aber Jesus ergänzt und sagt, jeder, wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Warum? Ob die Geschiedene rechtmäßig entlassen wurde oder nicht, Jesus sagt, jeder, wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe, weil die Ehe ein Bund ist, der so lange gilt, wie beide Ehepartner leben, nach der Bibel. Frage ist, erlaubt Jesus auch die Wiederheirat? Aber bevor wir darauf eingehen, schauen wir mal, wie im Judentum, im jüdischen Kontext, das Schändliche von 5. Mose 24 gedeutet wurde. Ich zitiere die Mishnah. Die Mishnah wurde im 2. Jahrhundert bis 210 etwa nach Christus aufgeschrieben. Das ist die sogenannte mündliche Überlieferung, die Jesus schon anspricht. Schammai und Hillel waren zwei berühmte Lehrer. Schammai der Konservativere, Hillel der Liberalere. Hillel war der Großvater von Gamaliel und Gamaliel ist uns aus dem Neuen Testament bekannt, er war der Lehrer von Paulus. Also damit wir den Hillel etwas einordnen können, er war also der sehr Liberale, der Großmütige, der allen zugehört hat und so weiter. Er lebte so um 10 vor Christus. Sie haben zwei Schulen gegründet und sie waren sich oft nicht einig. Auch in diesem Fall nicht. Da ist das Haus Schammais, die Schule Schammais sagt, man darf sich von einer Ehefrau scheiden lassen, wenn man an ihr die Blöße einer Sache gefunden hat. Also wird hier viel enger gefasst. Denn es heißt, weil er an ihr die Blöße einer Sache gefunden hat. Nein, es heißt wörtlich, ja, im Alten Testament heißt umgekehrt, hier heißt es die Sache einer Blöße, das muss ich genau übersetzen, ne? Nachher habe ich. Nein, das stimmt schon. Die Sache einer Blöße, die umgekehrte Reihenfolge, die wir auch bei Jesus vorfinden. Das ist noch interessant. Ein kleines Detail, aber interessant. Das heißt, Jesus verwendet die gleiche Reihenfolge wie die Schammaiten, wenn er von der Sache der Hurerei spricht. Das Haus Hillel aber sagt, auch wenn sie, passt auf, seine Speise anbrennen ließ. Denn das heißt, nicht weil er etwas Schändliches gefunden hat, weil er an ihr die Blöße einer Sache gefunden hat, Rabbi Akiba sagt, wenn er eine andere gefunden hat, die schöner ist als sie. Denn es heißt, so sei es, dass er keine Gunst in seinen Augen findet. Also in dieser Schule wird mehr betont, wenn die Frau keine Gunst mehr beim Mann findet, dann kann er sie entlassen. Das kann sein, wenn ich sehe auf der Straße, es gibt noch hübschere Frauen. Dann hat meine Frau keine Gunst mehr gefunden. Also wirklich sehr liberal ausgelegt. Nun, was sagt Jesus? Jesus greift nochmal zurück. In Matthäus 19 lesen wir ab Vers 3. Und die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen. Ich schätze aber, dass es sehr wahrscheinlich Schammaiten waren, also von der strengeren Schule. Und die fragen, Jesus fragten, haben die Hilleliten, die so großzügig mit dem Text umgehen, haben sie recht? Oder liegen nicht vielmehr wir im Rechten? Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Also haben die Hilleliten recht? Jesus antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, der am Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie, wörtlich heißt, als männlich und als weiblich, wie im Alten Testament, und er sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, ankleben, und die zwei werden zu einem Fleisch werden. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt, wörtlich zusammengejocht hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Hurerei und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Also wie gesagt, wahrscheinlich fragen die Schamaiten, wahrscheinlich, kann es nicht genau bestätigen, aber wahrscheinlich fragen sie Jesus, ob die Hilleliten recht haben und Jesus sagt, beide nicht. Jesus sogar noch strenger als die Schamaiten. Und so ist auch die Verwunderung der Jünger zu verstehen, Vers 10. Die Jünger sagen, wenn das so ist, dann bleibt man doch lieber ledig. Jesus sagt, ja, nicht alle können es fassen. Manche sind berufen, ledig zu bleiben. Darauf geht ja Paulus dann ausführlicher ein. Aber wir sehen, man ging sehr großzügig damit um und Jesus korrigiert beide. Frage ist hier mit Vers 9. Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, bricht nur der die Ehe oder bricht der die Ehe, der seine Frau ohne Grund entlässt? Und wer eine andere heiratet? Ich denke, letztes ist gemeint, wie diese Stellen hier meines Erachtens deutlich bestätigen. Ich habe da auch ziemlich Kommentare gelesen, die mir da grundsätzlich recht gegeben haben. Das finde ich immer spannend. Man tut sich sehr schwer unter bibelgläubigen Christen mit dem Thema, aber Kommentare bestätigen diese Sicht. Obwohl Matthäus 19,19 von der griechischen Grammatik her wirklich nicht eindeutig ist. Das muss man sagen, das muss man ehrlich sagen. Die Stelle ist nicht eindeutig, aber deswegen sage ich, ich versuche Jesus mit Jesus auszulegen. Was sagt Jesus anderswo? Matthäus 5, Vers 32 hatten wir gelesen, wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Markus 10, Vers 11 bis 19, das ist eine Parallelstelle zu Matthäus 19. Der ganze Abschnitt ist ein Paralleltext zu Matthäus 19, ab Vers 1 bis 9 und weiter. Markus 10, Vers 11 und 12, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe gegen sie. Gegen wen? Gegen die erste Frau. Es sei denn, haben wir vorher gelesen, dass schon Ehebruch, Hurerei besser gesagt, vorlag, weil sie dann ihrerseits den Ehebund schon gebrochen hat. Und wenn eine Frau, nachdem sie ihren Mann entlassen hat, einen anderen heiratet, bricht sie die Ehe. Das ist interessant. Markus schreibt in Rom an die Römer. Hier ist römisches Recht mit eingeschlossen, denn im jüdischen Recht war es offenbar nicht erlaubt, einer Frau sich scheiden zu lassen. Und Markus erinnert sich speziell hier an diese Aussage Jesu, der das auch schon anspricht. Also Mann und Frau haben im Christentum in dieser Hinsicht gleiche Rechte und gleiche Pflichten. Das sehen wir auch im 1. Korinther 7. Der Mann hat nicht mehr Rechte als die Frau. Das muss auch gesagt werden. Im Bereich der Sexualität, im Bereich von Scheidung und so weiter hat der Mann nicht Sonderrechte der Frau gegenüber. Das sehen wir besonders deutlich dann auch im 1. Korinther 7. Bei Paulus, der wohlgemerkt oft als Frauenfeind dargestellt wird. Lukas 6 in Vers 18. Hier heißt sogar, jeder, der eine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine vom Mann entlassene heiratet, bricht die Ehe. Jesus setzt voraus, dass der Ehebund lebenslänglich ist. Und während beide noch leben, ist Wiederheirat offensichtlich für Jesus Ehebruch. Ob Ehebruch damit immer Sünde ist. Nicht vergebbare Sünde. Alle Sünde kann vergeben werden. Wir kommen darauf zurück. Paulus und die Ehescheidung. Paulus setzt erstens voraus, was das Alte Testament betont, der Bund gilt, solange beide leben. So lesen wir es in Römer 7, 2 und 3. Denn eine Frau ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Und weiter lesen wir, wenn sie nun Frau eines anderen Mannes wird, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Also in dem Moment, wo sie einen anderen Mann heiratet, während der erste noch lebt, wird sie Ehebrecherin genannt werden. Das heißt, sie ist es. Sie bricht den Bund in diesem Moment. Ich möchte an dieser Stelle aber betonen, die Stelle ist oft so verstanden, dass die Geschiedenen und Wiederverheirateten ein lebenslänglich Ehebrecher bleiben. Das ist, sagt Paulus hier nicht. Auch diese Sünde kann vergeben werden. Und wenn Sünde vergeben worden ist, dann sind sie, und wenn sie dann wieder geheiratet haben, sind sie nicht lebenslänglich Ehebrecher. 1. Korinther 7, Vers 39. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn er aber entschlafen ist, so ist sie frei, zu heiraten, wen sie will, nur dass es im Herrn geschehe. Hier erscheint jeweils im Griechischen das Wort Dio, binden, das bezieht sich auf den Ehebund. Durch den Ehebund ist sie gebunden, ist der Mann gebunden. 1. Korinther 7, Vers 10 und 11. Nun sagt Paulus den Verheirateten aber. In Vers 8 und 9 geht es um die Ledigen und um die Witwen, um die richtigen Witwen. Sie dürfen heiraten, Paulus rät zwar nicht zu heiraten, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe. Nun sagt Paulus, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, nämlich der Herr Jesus, dass die Frau sich nicht von ihrem Mann trennen soll. Wenn sie sich aber getrennt hat, soll sie ehelos bleiben, also nicht wieder heiraten. Oder mit ihrem Mann sich versöhnen und dass der Mann seine Frau nicht entlasse. Nicht scheiden, nicht trennen, wenn geschieden, dann allein bleiben oder sich versöhnen heißt wieder zusammenkommen. Was ist nun, wenn der Mann aber schon verheiratet ist, eine Versöhnung ist nicht möglich, gilt das Alleinebleiben dann immer auch noch? Ich würde Paulus gerne fragen. Darüber können wir uns jetzt Stunden streiten. Ich habe den Eindruck, ja, aber Paulus sagt das nicht eindeutig. Oder vielleicht sagt er es doch eindeutig. Wir verstehen es nur nicht. Weil wir in unserer Kenntnis, also Paulus sagt nicht, wenn sie, er aber verheiratet ist, dann gilt das nicht. Von daher habe ich keine Erlaubnis, das so zu sehen. Nun, Paulus beruft sich auf jeden Fall auf den Herrn und betont das hier sehr stark. Denn weiter, da beschreibt Paulus im 1. Korinther 7, Abvers 12 bis 16 einen anderen Fall. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat. Ein Bruder ist hier ein Christ. Wohlgemerkt, im frühen Römischen Reich vorher war die Familie, gehörte zu der Religion wie der Hausherr. Das heißt, der Mann hatte einen Glauben, die Frau hatte den gleichen Glauben, die Kinder auch. Paulus setzt hier voraus, dass es unter Christen nicht so sein muss. Es kann sein, dass der Mann gläubig ist, die Frau nicht. Der Mann kann seine Frau nicht zwingen, Christen zu werden. Und es ihr gefällt, bei ihm zu bleiben, zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Vorausgesetzt wahrscheinlich, dass die Christen meinten, ja, wenn wir jetzt mit Ungläubigen nicht nur unter einem Dach wohnen, sondern sogar Verkehr haben in der Ehe, machen wir uns doch ständig unrein. Juden gingen nicht mal unter das Dach von einem Heiden. Paulus sagt, das ist nicht so. Das Licht in euch ist stärker als die Finsternis im anderen. Ihr müsst, könnt zusammen der Ehe leben, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Auch wenn der eine nicht gläubig ist. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es ihm gefällt, bei ihr zu wohnen, so soll sie den Mann nicht entlassen. Wenn aber der Ungläubige sich trennen will, so soll er sich trennen, denn der Bruder oder die Schwester ist in so einem Fall nicht, heißt es wörtlich, versklavt. Zum Frieden hat Gott euch berufen. Es ist wichtig, dass wir hier sorgfältig übersetzen, denn Übersetzung steht meistens gebunden. Das heißt, das gleiche Wort wie zum Beispiel Vers 39. Hier steht aber ein anderes Wort, das sich nicht auf den Ehebund bezieht. Insofern ist es wichtig, das hier zu beachten. Paulus sagt, der Gläubige muss nicht versklavt an der Ehe festhalten, egal was auch immer geschieht. Er darf den ungläubigen Partner, der nicht bleiben will, den darf er ziehen lassen. Nicht mehr und nicht weniger, meine ich, sagt Paulus hier. Zum Frieden hat Gott euch berufen. Die muss also nicht um jeden Preis an der Ehe festhalten. Und noch eine letzte Stelle. Ich erwähne sie nur deswegen, weil sie oft als Erlaubnis, unter frommen Leuten als Erlaubnis für Wiederheirat nach einer Scheidung herbeigezogen wird. Obwohl es gar nicht darum geht, meine ich. Lesen wir 1. Korinther 7, Vers 27 und 28. Bist du an eine Frau gebunden? Hier steht wieder das Wort, das sich auf den Ehebund bezieht. Suche keine, wörtlich heißt es keine Lösung, also nicht Lösung für Probleme, sondern eine Lösung von der Frau, eine Loslösung müsste man hier genauer sagen. Keine Scheidung. Bist du nicht gebunden, so suche keine Frau. Paulus spricht hier also zur Jugend. Er spricht hier zum jungen Mann und er spricht hier zur jungen Frau, ab Vers 25, die überlegen, sollen wir heiraten. Paulus sagt, es ist meine Meinung, ihr tut gut daran, nicht zu heiraten. Es hat viele Vorteile. Das wusste Paulus aus ganz praktischen Gründen. Das sind keine religiösen Gründe bei Paulus. Keine philosophischen Gründe. Paulus weiß, Gott hat die Ehe geschaffen und er hat den Mann und die Frau grundsätzlich füreinander geschaffen, dann sollen sie auch heiraten, wenn sie diese Berufung haben. Aber falls jemand die Berufung hat, allein zu bleiben, dann ermutigt Paulus sogar dazu, weil es eben viele Vorteile hat. Paulus sagte weiter, wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht und wenn eine Jungfrau heiratet, sündigt sie nicht. Doch werden solche in Bedrängnis kommen, ich aber verschone euch gerne. Wie gesagt, ist man ledig, möchte man verheiratet sein, ist man verheiratet, möchte man ledig sein. Nicht so für Paulus. Er ist ledig und empfiehlt anderen auch, so zu bleiben. Aber er weiß, dass seine persönliche Meinung hier nicht zählt, sondern die Berufung des Herrn. Das ist deswegen diese Unterscheidung in diesem Kapitel. Es geht hier nochmals, es geht hier nicht um die Frage von geschieden und wiederheiraten, sondern es geht hier um die Frage, ob Jugendliche, junge Männer, Jungfrauen heiraten sollen, überhaupt heiraten sollen. Man könnte das Hebräische perfekt hier so übersetzen, wenn du geschieden bist, wenn du befreit bist. Aber das Hebräische perfekt kann so verstanden werden, betont aber immer die Gegenwart, die Auswirkung der Gegenwart. Und in diesem Fall betont es den Zustand in der Gegenwart. Bist du frei? Bist du nicht, noch nicht gebunden, heißt es. Was ist nun? Paulus schreibt im 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11. Weder Unzüchtige, ich überspringe, noch Ehebrecher, und da werden noch Homosexuelle angesprochen und so weiter, werden das Reich Gottes, sprich den Himmel, ererben. Und Vers 11 sagt er dann, und das sind manche von euch gewesen, also auch Ehebrecher, auch Hurer. Wenn wir an Korinth denken, die Stadt, wo Hurerei, Prostitution als Religion praktiziert wurde, im Tempel, dann ist das nicht verwunderlich, diese ganze Problematik, die Paulus damit hatte zu erklären. Als Christen haben wir eine ganz andere Grundlage. Etlich von euch sind das gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen unseres Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Kommen Ehebrecher und Hurer in den Himmel? Solche, die es gewesen sind, ja. Solche, die es sind, nein, sagt Paulus. Aber das ist die frohe Botschaft, wir alle leben von der Vergebung. Auch ich lebe von der Vergebung. Jeder von uns lebt von der Vergebung. Durch Jesus Christus erfahren wir Vergebung. Ist Wiederheirat immer Sünde? Ich meine im Sinn des Wortes in der Bibel Zielverfehlung, ja. Wiederheirat, während der erste Partner lebt, ist immer im Sinn der Bibel Zielverfehlung. Das ist nicht der Plan Gottes. Nun muss man aber sagen, es gibt sehr komplexe Fälle. Und ich wünschte mir manchmal, ich habe auch mit solchen der Seelsorge zu tun gehabt, ich wünschte mir manchmal, die Bibel würde doch darüber sagen, so in diesem Fall, so in diesem Fall, so. Leider ist die Bibel nicht dick genug. Zu dick. Dick genug, damit wir uns gut darüber streiten können. Aber die Bibel zeigt uns die Prinzipien Gottes, was Gott will. Aber sie gibt uns nicht, wie die jüdische Mischna zum Beispiel, für jeden x-beliebigen Fall die entsprechende Lösung. Und da ist es ganz schwierig, manchmal, auch als Seelsorger. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass jeder sich selbst prüft. Ob wir verheiratet sind oder nicht, oder geschieden oder noch nicht verheiratet, dass jeder selbst prüft, wo stehe ich vor Gott, vor Jesus. Habe ich Sündenvergebung? Habe ich ein reines Herz? Jesus sagt, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Und das erlangen wir nur durch Vergebung der Sünden. Seien wir barmherzig miteinander, aber ermutigen wir uns vor allem, den Willen Gottes auch zu erfüllen. Ob wir verheiratet sind oder nicht. Wenn wir verheiratet sind, da wollen wir auch da den Rahmen Gottes beachten und an uns arbeiten. Egoismus in der Ehe ist auch Sünde. Ob wir jetzt untreu sind oder nicht, Egoismus in der Ehe ist auch Sünde. Psalm 119, Vers 9. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Jesus betont immer wieder, Gottes Wort in euch, das reinigt euch. Natürlich durch sein Blut. Oder in Römer 6, Vers 11. Ich meine, wenn wir als Christen nach diesem Motto leben, die erste richtige Befehlsform im ganzen Römerbrief, dann würde viel weniger Unheil unter Christen geschehen. So haltet euch nun dafür, man kann wörtlich übersetzen, schlussfolgert also, dass ihr der Sünde gegenüber tot seid. Nicht halbtot, nicht noch ein bisschen leben, sondern ganz tot. Wenn die Sünde sagt, tue das, dann sagen wir wie Jesus, nein, es steht geschrieben. Oder in Hebräer 12, Vers 1 bis 2, deshalb lasst euch nun, auch nun uns, jede Bürde und die uns so leicht erstrickende Sünde ablegen. Jede Bürde und die uns so leicht erstrickende Sünde, lasst uns ablegen. Und auf Jesus schauen, also heißt erst mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Egal, welche Situation wir leben, wir schauen auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann lesen wir die schönen Verse in Psalm 31, Vers 15, 16. Auch dort geht es um Bedrängnis, auch dort geht es um schwierige Zeiten im Kontext. Und da lesen wir, der Psalmist sagt, ich aber vertraue auf dich. Ich fühle mich sicher in dir, so können wir übersetzen. Ich habe in dir meine Sicherheit gefunden, Gott, Jahwe, Israels Gott, und sage, du bist mein Gott. Meine Zeiten sind in deinen Händen. Das Wort Zeiten steht hier in der Mehrzahl und beschreibt, es gibt ja nur die Zeit, nicht? Oder gibt es die Zeiten? Beschreibt die Zeiten mit dem, was sie füllt, jeweils. Also nicht nur die Uhr, die man so messen kann, sondern die konkrete Zeit mit dem, was sie füllt. Meine Zeiten sind in deiner Hand. So demütigt euch nun unter die alles beherrschende Hand Gottes, indem ihr jede Sorge auf ihn werft, weil er ihm am Herzen liegt. Das lesen wir im 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Demütigt euch unter die alles beherrschende Hand Gottes und werft, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft, weil ihr ihm am Herzen liegt. Gott möge deine und meine Situation so führen, so bewahren, dass wir ein lebendiges Zeugnis sein können für seine Gegenwart in unserer Gemeinde, in unserem Leben. Das ist, was Gott will. Und dazu schenkt er uns durch Jesus Christus die Vergebung und durch den Heiligen Geist in uns auch die Kraft. Wir beten. Herr Jesus Christus, du hast dein Leben gegeben, damit wir das wahre Leben in seiner ganzen Fülle erleben dürfen. Danke, dass du gnädig bist. Aber du schenkst uns auch die Kraft, den Willen Gottes zu erfüllen. Und ich bitte dich für uns alle, dass du uns deinen Sieg immer wieder neu schenkst, auch erkennen lässt, was dein Wille ist, dass wir dich verherrlichen, dass wir den himmlischen Vater verherrlichen, dass wir bewahrt werden vor falschen Wegen. Führe du uns in deiner Gnade, reinige du uns immer wieder durch dein Blut und führe uns zu deinem Sieg. Amen.